Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken. Mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo Jens, guten Morgen.
Ja, moin moin. Grüß Gott in die Runde. Ich hoffe, ihr habt alle einen sonnigen guten Morgen. Bin gerade ein bisschen umgezogen. Der Rücken schmerzt. Die Schultergelenke tun etwas weh, aber ja, Sport soll ja gesund sein. Ne?
Sport soll gesund sein, Ernährung auch. Was haben wir heute vor? Uns hängt noch so ein bisschen unser letzter Podcast nach. Ich hoffe, ihr habt ihn alle gehört. Wir hatten uns mit zwei Professoren unterhalten und so ein bisschen Einblick in ihre Arbeit bekommen. Und darüber möchten wir heute gerne nochmal sprechen, nochmal so einen Nachklapp machen. Bei uns sind nämlich dazu auch einige Fragen aufgetaucht, die wir einfach hier in einem lockeren Austausch mal so ein bisschen diskutieren wollen. Und auch unsere persönliche Meinung, weil das beschäftigt uns schon, was wir da so von den beiden Professoren im Interview gesagt bekommen haben. Ihr wisst, wir wollen immer aufklären und einfach mal den Blick weiten. Nicht nur immer schwarz und weiß, sondern es gibt ganz viele Schattierungen dazwischen. Das sagen wir auch immer. Und deshalb ist es, glaube ich, hier auch mal erlaubt von uns, da noch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Jens, was ist dir so hängen geblieben aus unserem Interview mit den beiden Professoren?
Naja, erstmal muss ich sagen, finde ich sehr mutig, dass sie das gemacht haben, auch so in der Retrospektive. Ich kann mich erinnern, ich habe ja diesen großen 4G-Kongress gemacht. Kannst du dich vielleicht noch dunkel dran erinnern? Das war in der Corona-Zeit. Und ich habe irgendwann, hatte ich so 20, 25 Zusagen von Experten. Und irgendwann ist mir aufgefallen, wer hat denn eigentlich zugesagt und wer hat abgesagt? Und das Interessante war, dass alle, die sozusagen noch im Saft stehen, die an der Uni arbeiten, die abhängig sind auch von Forschungsgeldern, von öffentlichen Forschungsgeldern etc., die haben alle dankend abgesagt oder sie haben sich gar nicht gemeldet. Und irgendwann fiel auf, dass entweder die emeritierten Professoren, also die Professoren, die nicht mehr an der Uni tätig sind, die in Rente sind, oder eben auch 3, 4 Leute, die ich kennengelernt habe, die plötzlich frisch von der Uni, naja, wie soll man sagen, wie soll man das alles ausdrücken, geflogen sind oder auf Eis gelegt wurden oder wie auch immer, dass die Lust hatten, auszusagen und ihre Meinung auch kundzutun. Und da ist für mich damals schon in der Corona-Zeit so ein Eindruck entstanden, hier wird bewusst Druck ausgeübt, ja, auf Beamte, auf Amtsträger, die, ne, und das hat ja einer unserer Professoren im letzten Podcast auch gesagt, die haben ein Eid geschworen darauf, dass man eben Informationen liefert, der Gesellschaft Informationen liefert. Und Professoren, die an der Uni tätig sind, Universitätsprofessoren, werden ja nun mal von Steuergeldern auch bezahlt. Und da müsste man auch nochmal drüber diskutieren, ob sie nicht auch so in gewisser Weise die Pflicht haben, dann das auch in die Debatte einzubringen, auch kontroverse Ansichten, Meinungen, Haltungen in die Debatte einzubringen. Und wir können uns ja alle erinnern, dass es im Grunde in diesen anderthalb, zwei Jahren im Grunde keine Debatte gegeben hat. Ja. Es hat ja sogar nachher, ich weiß nicht, Axel, hast du zufällig Maischberger die Woche gesehen? Es war ganz interessant, weil Hendrik Streeck war da. Hendrik Streeck war ja so einer der wenigen, der sich da ab und zu mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hat. Und wir haben ja auch schon im Podcast darüber debattiert, dass Hendrik Streeck der war, der als erster und meiner Meinung nach als einziger von den sogenannten Experten im Fernsehen damals die Studie erwähnt hat, die eindeutig belegt hat, dass es keinen Fremdschutz gibt. Ja, also dass der Impfstoff keinen Fremdschutz aufbaut. Und wenn man das sich nochmal in Erinnerung ruft, ja, das finde ich, ist für mich der größte Tatbestand. Und um nochmal auf Maischberger zurückzukommen, stimmt gar nicht, es war Lanz, nicht Maischberger, ich kriege die Dinger schon durcheinander. Da saß dann Katrin Ecker-Göring und da saß ein Journalist, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der einen ganz, ganz üblen Satz gesagt hat. Und zwar die Gesellschaft möge mit dem Finger auf Ungeimpfte zeigen. So, und da kam natürlich ein bisschen Diskussion, so, und dann hat der Lanz auch ein bisschen reingebohrt. Und was ich interessant fand, wie sich dann alle so ein bisschen da rausgeredet haben. Ich meine, das war damals wirklich eine ganz krasse Aussage, und auch die Grünen-Politikerin hat sich eindeutig für die Impfpflicht damals eingesetzt. Ja, es gäbe keinen anderen Weg, man müsse das jetzt machen, und deswegen müsse es auch die Entscheidung im Bundestag darüber geben, dass praktisch jetzt alle unter den Schirm der allgemeinen Impfpflicht gesetzt werden. Und sonst könnte man so eine Pandemie eben nicht mehr bekämpfen. Dabei war damals schon klar, ja, also schon Monate vor der Entscheidung im Bundestag über die allgemeine Impfpflicht, die dann ja gescheitert ist, war eigentlich Monate vorher schon völlig klar, dass es keinen Fremdschutz gibt. Deswegen hätte es auch kein 2G geben dürfen. Deswegen hätte es auch 3G nicht geben dürfen. Deshalb hätte es auch nicht diese Sprüche von vielen, nicht nur aus der Politik, sondern auch von Journalisten, aber eben auch von Prominenten teilweise, die eben mit dem Finger auf die Ungeimpften gezeigt haben. Ja, das hätte es nicht geben dürfen. Und das hatte ja schon aus meiner Perspektive, es tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss, denn Axel, du weißt, ich bin ein großer Südafrika-Fan. Südafrika versucht ja seit 30 Jahren seine Apartheid aufzuarbeiten und die gesellschaftlichen Missstände dort zu optimieren. Aber das hatte für mich apartheidsähnliche Züge. Und das würde ich auch gerne in unserem Podcast nochmal mit dem einen oder anderen Politiker diskutieren, weil ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass unsere Politiker, die im Bundestag sitzen, die im Grunde unsere Stimme vertreten dort, dass die nicht mal die Zulassungsstudie gelesen hatten. Ja, die Zulassungsstudie von Comirnaty, denn dann hätte man wissen können, und das haben ja alle Impfstofffirmen auch zugegeben, dass sie überhaupt gar keinen Fremdschutz liefern konnten und auch nicht wollten. Das war überhaupt nicht in der Untersuchung enthalten. Ja, nur die Politik hat das am Ende daraus gemacht. Und Hendrik Streeck war der Einzige, der sich getraut hat, in einer Talkshow, das damals, das war bei Maischberger, das weiß ich 100%, dort zu erwähnen. Und er wurde dann, als er das erwähnt hatte, sehr schnell von der Moderatorin weggebügelt und das Thema wurde sehr schnell verlagert. Und er konnte es gar nicht ausführen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es ausführen wollte, aber für mich, der selber mal wissenschaftlich gearbeitet hat, der also mit einer etwas anderen Brille auf diese Diskussion damals auch geschaut hat, der hat gemerkt, der Hendrik Streeck würde gerne etwas sagen, was er vielleicht ja so, wie soll ich sagen, so umschreiben muss, dass es ihm selber nicht schadet. Und ich glaube, er wäre relativ gefährdet gewesen, auch damals sich eben in seinem Status, ja, als Wissenschaftler in Deutschland auch sich selbst zu gefährden. Und das haben mir nachher auch einige Professoren im Nachgang, ja, als dann, ja, wir aus dem Gröbsten raus waren sozusagen, als auch Menschen wieder angefangen haben, ihre Meinung zu sagen, auch gegen zum Beispiel die Impfstoffe, die da entwickelt wurden und gegen die Impfkampagnen etc., dass jetzt wieder so ein bisschen alles gelockert wurde. Ja, jetzt kommen mehrere Töne von links und rechts, die auch die Zeitungen berichten inzwischen jetzt ab und zu mal in Form einer ehrlichen Aufarbeitung, selbst die klassischen wie FAZ und so weiter. Und die damals sozusagen die Verschwörer waren, denke jetzt zum Beispiel an Professor Stefan Homburg, der jetzt auch ein sehr schönes, langes Interview bei einer freien Journalistin gegeben hat, jetzt vor kurzem, vorher, und das ist, fand ich ganz witzig, wo er die Leute im RKI, im Robert-Koch-Institut, als Querdenker bezeichnet hat. Weil er selber wurde als Querdenker tituliert, vor allen Dingen von der Süddeutschen Zeitung. Er musste damals darüber lachen, in Anführungsstrichen. Ich fand es damals nicht so witzig. Ja, dass man also eine Debatte überhaupt nicht zugelassen hat. Jetzt ist es eben so, dass man wieder darüber diskutieren kann, auch seitdem es die RKI-Files gibt, wo wild herumgeschwärzt wurde. Und Herr Streeck hat letzte Woche gesagt, er versteht das gar nicht, dass da geschwärzt wurde. Denn auch seine Heinsberg-Studie wurde ja dort erwähnt. Und wahrscheinlich ist er da auch geschwärzt worden. Warum das RKI sagt, ja, aus Persönlichkeitsgründen, weil man die Leute, die es damals eben oder die Aussagen getroffen haben, dass man die jetzt schützen müsste, Persönlichkeitsrechte schützen müsste. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Jurist, kann ich nicht beurteilen. Aber es kommt auch so ein bisschen das Geschmäckle auf, Axel, dass es hier etwas zu verbergen gibt.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn wir nochmal auf unsere beiden Interviewpartner zurückkommen. Du hast es ja eben gesagt, dass sie halt auch sehr, sehr mutig sind, weil sie halt noch gerade im wissenschaftlichen Instituten arbeiten und in der ganzen Mühle der Wissenschaft halt noch drin sind und sich dann öffentlich so äußern. Weil du sagtest, da ist ein Geschmäckle, was die beiden uns ja auch gesagt haben, normalerweise ist es so, dass es halt eine Berufsethik, dass man sich unter Wissenschaftlern auch hilft und auch andere Meinungen sich mal anhört. Und die haben halt einfach dem Paul-Ehrlich-Institut einfach nur den Hinweis geben wollen, die Sache einfach besser zu machen, bessere Informationen den Ärzten, bessere Informationen zu geben und auch den Herstellern bessere Informationen zu geben. Und das Paul-Ehrlich-Institut beziehungsweise die Wissenschaftler dort haben gar kein Interesse daran gezeigt, dort eine Kooperation einzugehen oder zu kooperieren. Und das ist halt, wie sie uns ja berichtet haben, sehr unüblich. Denn normalerweise ist es eigentlich üblich, dass man sich da hilft. Und wie du sagst, also wenn man das jetzt dann weiterdenkt, dass es dann halt dann irgendwo ein Geschmäckle bekommt. Ja, warum hilft man sich denn nicht untereinander, wie du es auch gerade gesagt hast, kontroverse wissenschaftliche Diskussionen anzustoßen und sich auszutauschen, was wir eben auch gesagt haben. Nicht immer nur schwarz und weiß und nur eine Meinung gelten zu lassen halt, ne?
Wir haben ja das Informationspflichtgesetz, heißt es, glaube ich, wo eben, wenn man Anfragen an Behörden stellt, das binnen eines Zeitraumes, ich glaube, ein Monat steht im Gesetz, dann darauf antworten muss. Und man kann ja verstehen, das hat ja auch das Paul-Ehrlich-Institut damals gesagt, dass sie im Moment keinen wissenschaftlichen Diskurs führen, weil sie zu viel zu tun haben. Ja, in der Corona-Pandemie, da war vielleicht viel los und die hatten andere Baustellen und so weiter. Alles nachvollziehbar. Was nicht mehr nachvollziehbar ist, Axel, ist, dass sie jetzt keine Zeit haben. Ja, Corona ist vorbei, sie haben ihren normalen Automatismus, aber jetzt antworten sie immer noch nicht. Sie könnten ja jetzt in den wissenschaftlichen Diskurs gehen und das wäre auch Wissenschaft. Von daher müssen wir sagen, okay, das die entsprechenden Behörden nicht bereit sind zu diskutieren.
Ja, so muss man das sagen. Und also für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren letzten Podcast nicht gehört haben, beide Institute, und das ist halt so, ist halt, die sind halt beide Institute politisch weisungsgebunden. Und unsere Interviewpartner sagten dann, es gibt ja so jetzt auch, du hast es eben erwähnt, es kommt Bewegung in die ganze Sache. Also es fängt langsam an, RKI-Dokumente werden freigeklagt, auch wenn sie geschwärzt sind. Aber sie werden freigegeben und da war so die Vermutung, also die beiden Kollegen haben da eine Vermutung geäußert, dass es den Wissenschaftlern im RKI und auch im Paul-Ehrlich-Institut auch ein bisschen peinlich war oder peinlich ist, dann halt in so eine Diskussion zu geraten, dass sie vielleicht gar nicht das sagen dürfen, was ja auch deine Vermutung ist, da sie halt politisch weisungsgebunden sind und dass da vielleicht auch persönlich auch eine andere Meinung an der einen oder anderen Stelle da ist, ne?
Naja, und wir sind ja auch hier bei diesem Thema bei Werten. Ja, welche Werte wollen wir vermitteln? Welche Werte wollen wir unserer nächsten Generation vermitteln, unseren Kindern vermitteln, unseren Kindeskindern? Und wenn immer mehr der Eindruck entsteht, für das, was der Wolfgang Bosbach in seinem letzten Buch, er hat jetzt gerade ein neues rausgebracht, aber das Buch davor als Headline, als Schlagzeile auf seinem Buchdeckel hat, nämlich wer glaubt uns eigentlich noch? Glaubwürdigkeit, das ist für mich ein ganz großes Thema, was extrem in Gefahr ist. Und es hat sich noch niemand getraut, wirklich ehrlich zu sagen, okay, wir haben hier Fehler gemacht, wir haben nicht auf die Wissenschaft gehört, sondern wir haben uns das politisch sozusagen unter den Nagel gerissen. Und das ist auch das, was der Stefan Homburg in dem Video gesagt hat, der übrigens ein sehr honoriger Professor für Finanzen ist, der auch die Politik beraten hat jahrelang, der gesagt hat, das Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut sind eigentlich die Institute, die die Politik beraten sollte. Ja? Aber hier ist es genau andersrum gelaufen. Hier hat die Politik letztendlich gesagt, was Robert Koch und was Paul-Ehrlich sagen sollen, der Öffentlichkeit sagen sollen. Also die sind praktisch politisch unterwandert worden. Natürlich sind sie weisungsbefugt, aber dort sitzen ja unabhängige Wissenschaftler. Und ja, die wurden sozusagen eingenordet, so kann man das, glaube ich, sagen, ja, Dinge zu kommunizieren, die die Politik gerne hätte. Und ja, wenn du mal drüber nachdenkst, Axel, diese obskure Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, also ich muss heute immer noch einen Kopf schütteln, wenn ich die Ministerpräsidenten in irgendwelchen Talkshows sehe. Die haben von der Materie 0,0 Ahnung gehabt. Sie haben sich alle anstecken lassen von einer Mainstream-Meinung, ja. Dabei haben die Zulassungsbehörden, so wie EMA und so weiter, die haben ja nie behauptet, dass es einen Fremdschutz gegeben hat. Warum hat man dann 2G ins Leben gerufen? Und du erinnerst dich, ich meine, es gibt ganze Bücher darüber, es gibt Webseiten darüber, was für Sprüche Politiker und teilweise Journalisten und so weiter von sich gegeben haben. Prominente, die eingekauft wurden, eine öffentliche Meinung sozusagen in den in die Gesellschaft zu bringen. Und das ist für mich heute immer noch, ja, wie soll ich sagen, kann innerlich nur den Kopf schütteln darüber. Ja. Was ist da passiert? Das hat mich so entsetzt, diese totalitäre Vermarktungsstrategie eines neuen, ja, Arzneimittel, Gentherapeutika oder Impfstoff, wie auch immer du das bezeichnen willst. Ne? Da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Aber sie sind ja dadurch so weit gegangen, dass sie Grundrechte eingeschränkt haben. Und darüber muss man wirklich, da müssen wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, Grundrechtseinschränkungen. Ich hab zu der Zeit gesagt, unsere Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland drehen sich gerade im Grabe um, was hier die Politik mit unseren Grundrechten macht.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das zieht sich ja bis heute durch, ne? Das hatten wir auch vorige Woche, dass an einer Aufklärung, an einer wirklichen Aufklärung kein Interesse besteht. Aber die Hoffnung besteht natürlich, dass sich was ändert. Wir hatten es auch gerade gesagt, du hast es auch gesagt, RKI-Dokumente werden freigegeben. Es bewegt sich was. Und nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die beiden Professoren, die bei uns dort im Podcast waren, die haben die Klagen auch auf Herausgabe von Dokumenten aus dem Paul-Ehrlich-Institut. Und es gibt noch keinen Termin. Und das geht so weit, dass es bis zum Bundesverfassungsgericht geht. Und es soll wohl auch eine Verhandlung geben. Aber Termin ist noch nicht bekannt, aber wir finden es halt unwahrscheinlich mutig, was die beiden da machen und werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und auch hier im Podcast darüber berichten und werden natürlich auch dranbleiben und schauen, wie weit die Aufklärung kommt.
Sie sehen sich selber gar nicht als mutig, sondern das fand ich wirklich klasse, dass Sie gesagt haben, es ist unsere Pflicht, wir haben ein Eid drauf geschworen. Und der, nicht der Professor Düker, sondern Professor Matisik, kommt ja von Uni Leipzig. Und auch Frau Professor Brigitte König ist an der Uni Leipzig. Und du erinnerst dich an diesen MDR-Beitrag, ja, wo sie die Verunreinigungen, darum ging es ja auch den beiden Professoren mit drei anderen Professoren aus der Schweiz und Österreich zusammen. Die haben das ja nicht alleine gemacht, diese Eingabe. Es ging ja denen darum, diesen Verunreinigungen auf die Spur zu kommen. Ja, was steckt dahinter? Und Frau König hat ja die Impfstoffchargen untersucht oder einen kleinen Auszug aus den Chargen untersucht und hat ja sehr viele DNA-Verunreinigungen gefunden. Und dann hat sie ja andere Labore zur Verifizierung aufgerufen und alle haben abgelehnt. Warum? Warum haben die abgelehnt? Und interessant, der MDR-Beitrag wurde zurückgerufen. Der ist auf der Mediathekseite nicht mehr abrufbar. Und Frau König hat dann eben auch auf der Uni Leipzig-Seite dort, meines Wissens, ich habe es nicht geprüft, aber sie wurde, glaube ich, dort von der Webseite gestrichen. Bin ich ganz sicher. Müssen wir noch mal kurz recherchieren, aber das, was ich gehört habe. Deshalb noch mal der Querverweis zu dem Herrn Matischik, der ja auch an der Uni Leipzig lehrt und der uns ja gesagt hat, dass er keine Repressalien oder was auch immer erhalten hat. Also er hat seine Pflicht getan und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, warum dauert das alles so lange? Ja, was gibt es da zu verbergen?
Ja, das Einzige, was man vermuten könnte oder was man sagen könnte, ist, da kenne ich mich wirklich nicht mit aus, wie die Lage am Bundesverfassungsgericht ist, wie viele Klagen da anhängig sind und wie viele Seiten die Richter da durchzuarbeiten haben. Aber manchmal kommt man wirklich schon ins Grübeln, warum das so lange ist. Und was haben die uns gesagt? Seit 2 Jahren kriegen sie keine Informationen mehr. Oder sie wissen es, dass sie seit 2 Jahren, dass sie keine Informationen mehr bekommen. Und das ist natürlich ein unglaublich langer Zeitraum, bis da eine Entscheidung gefällt wird. Also.
Ja, aber vielleicht noch mal ein Thema. Ich habe ja gerade die Werte erwähnt und die Glaubwürdigkeit. Und das ist jetzt mein persönliches Problem, was ich habe. Für mich ist die Politik in ein extrem großes Glaubwürdigkeitsproblem abgebogen. Ich will nur mal daran erinnern, dass alle FDP-Politiker, ich will jetzt gar keine parteipolitischen Ressentiments hier einbringen, aber dass alle FDP-Politiker bis zur Wahl 21 gesagt haben, allgemeine Impfpflicht kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Und dann war die Wahl durch und die FDP war mit in der Verlosung sozusagen, die neue Regierung zu stellen. Und plötzlich hieß es bei fast allen FDP-Politikern, naja, das können wir uns jetzt vorstellen. Ja, also das ist für mich eine Wendehalspolitik, die eindeutig auf das Konto der Glaubwürdigkeit geht. Ich will das jetzt gar nicht nur bei der FDP festmachen. Da gibt es andere Themen bei anderen Parteien, die man genauso gut dingfest machen müsste, werden wir auch noch ein bisschen drüber diskutieren werden. Aber ja, das geht für mich nicht. Das hat für mich mit Glaubwürdigkeit einfach nichts mehr zu tun. Ja, ich habe mich dann immer gefragt, Axel, können diese Leute, die das gerade in der Kamera von sich gegeben haben, können die sich morgens im Spiegel anschauen?
Ja, die Frage stelle ich mir manchmal auch, zumal es genügend Plattformen gibt, das ist auch ganz kurios, wo Politiker ja auch mit solchen Antworten auf verschiedene Fragen auch konfrontiert werden und sich dann plötzlich an nichts mehr erinnern können, was sie halt mal vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gesagt haben. Und das ist schon auffällig. Wir werden sehen, ob bei der nächsten Wahl, ob sich der ein oder andere Politiker noch an seine Worte erinnern kann.
Absolut. Ja, und ich habe so ein paar Videos jetzt die letzten 2 Wochen geschaut. Wir versuchen ja den einen oder anderen Gast auch wieder einzuladen. Hoffentlich klappt es. Und dann werden wir dieses Thema auf jeden Fall nochmal vertiefen.
Das machen wir auf jeden Fall. Deshalb bleibt am Ball hier bei uns. Wir hatten ja auch gesagt, bezüglich der Aufklärung. Also das wollen wir natürlich auch einfach verschiedene Meinungen hier darzustellen. Einfach zu sagen, was gibt es? Und einfach immer wieder aufrufen dazu, sich selber zu informieren, rechts und links zu gucken und nicht immer nur eine Meinung irgendwie als gegeben anzunehmen.
Aber da muss ich gerade noch mal schmunzeln, Axel. Sorry, dass ich reingrätsche, aber ja. Ich habe heute Morgen ein bisschen Instagram kommentiert auf unserem Instagram-Kanal und da ging es diesmal, an diesem Wochenende ging es um Butter. Da gab es eine Untersuchung, eine große Kohortenstudie oder zwei sogar, aus denen wurden Daten gezogen und dann wurden verschiedene fettbasierte Nahrungsmittel wurden in den Kontext der Mortalität gesetzt. Und ja, wenn man dann sich die Kommentare durchliest, dann ist schon interessant, dass so eine Studie kritisiert. Man kann jede Studie kritisieren, keine Frage. Ja, es gibt immer Kritik an Studien, klar. Hier wurde dann aber so ein, zwei Kommentare, so eine massive Kritik gegen die Grundsätze des Studiendesigns, das hier durchgeführt wurde. Und dann habe ich halt runtergeschrieben, interessant ist doch, dass bei der Zulassungsstudie unserer neuen genbasierten Impfstoffe, dass da offensichtlich keiner so richtig kritisiert hat, denn die hätte man wirklich kritisieren müssen. Die wurde zum Beispiel entblindet. Die wurde deshalb entblindet, weil man gesagt hat, man kann jetzt der Kontrollgruppe nicht mehr den Impfstoff vorenthalten. Aber dann hätte man diese Daten auch nicht mehr verwenden können. Ja, wir haben diese Daten jetzt einfach verwendet und 60, 65, 70 Millionen Menschen haben sich dann auf diesen Daten vertraut. Das will ich nochmal dazu sagen. Es geht um Vertrauen. Man vertraut diesen Daten und anderen Daten vertraut man nicht. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, welche Brille habe ich auf, welches Ernährungsverhalten, wie verteidige ich jetzt sozusagen meinen inneren Glauben, denn umso mehr Leute aus der Kirche austreten, umso mehr Gläubige haben wir natürlich in anderen Bereichen des Lebens. Und ja, wie gesagt, man kann jede Studie kritisieren, aber es ist eben auch nicht leicht. Und du hast auch mal studiert, Axel. Du weißt, wie schwer es ist, auch Studien zu interpretieren, wenn man nicht sattelfest ist und hat eigene Studien durchgeführt, hat sich mit diesen ganzen Studiendesigns auch beschäftigt, auch mit der Qualität von Studien. Da sollten wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen, wie man eigentlich Studien liest. Das wird auch immer ganz gerne in meinen Ausbildungen gefragt, weil das auch nicht so einfach zu beurteilen ist, ne? Was ist ein Koinfidenzintervall und so weiter. Das ist für den einen oder anderen eben chinesisch.
So ist das. Ja, und wir haben noch ein anderes Thema, Jens, das wir ganz kurz ansprechen wollten noch hier. Und zwar haben wir uns in zwei Podcasts ausführlich mal über Cholesterin unterhalten. Und wir haben HDL, LDL-Werte vor und zurück diskutiert. Wir haben aber einen Wert, den wir uns auch noch mal was näher angeschaut haben. Dafür brauchen wir jetzt keinen ganzen Podcast oder da wollten wir nicht einen ganzen Podcast drüber reden. Aber hier noch mal so in unserer Diskussion wollten wir noch mal das Lipoprotein A ansprechen. Jens, da hast du noch was gefunden.
Ja, was heißt gefunden? Wir haben es nicht erwähnt in unseren beiden Podcast-Folgen, was aber fahrlässig war, insofern, weil es ein sehr wichtiger Marker ist. Wer die Podcast-Folgen nicht kennt, der sollte vielleicht die Cholesterin Teil 1, Cholesterin Teil 2 sich nochmal anschauen und anhören. Wir haben dort eben nicht über dieses Lipoprotein A gesprochen. Und das Lipoprotein A ist ein ganz, ganz wichtiger kardiovaskulärer Marker, der und das wird in unterschiedlichen Studien etwas anders dargestellt, aber es ist ungefähr 6-mal atherogener als das LDL. Das lausige Densolipoprotein, wie man so umgangssprachlich sagt, ja, LDL-Wert hoch gleich schlecht, hat man so abgespeichert, so landläufig. Aber wenn das Lipoprotein A 6-mal atherogener ist, also 6-mal stärker eine Atherosklerose auslösen kann und man kennt diesen Wert nicht, dann kann man auch im Grunde sein LDL, HDL und sein LDL-HDL-Ratio, den kann man im Grunde, ich will nicht sagen vergessen, aber der ist halt wenig aussagekräftig. Das Lipoprotein A ist wie es das Wort schon sagt, ein Lipoprotein, was über die Ernährung und über den Lebensstil nicht beeinflussbar ist. Deshalb misst man ihn auch nur einmal. Ja, der ist durch zum Beispiel Infektionen beeinflussbar, aber eben nicht durch den normalen Lebensstil. Von daher, wenn man ihn einmal misst und einmal weiß, wo er ist, Lipoprotein A sollte unter 30 Milligramm pro Deziliter sein. Wenn er da drüber ist, hat man ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Also vermehrte Plaquebildung, vermehrte Arteriosklerose und es ist auch durch Medikamente nicht beeinflussbar. Das heißt, wenn man jetzt die typischen Statine gibt, um die LDLs zu senken, um das lausige Densolipoprotein zu senken, dann hat das auf LPA, Lipoprotein A, überhaupt keinen Einfluss. Und das Lipoprotein A ist letztendlich eine Kombination aus LDL, also aus dem lausigen Lipoprotein, und einem Glykoprotein A. Und was hierbei auch noch eine Rolle spielt, ist das sogenannte ApoB. Das ApoB, ein Apolipoprotein B100 und ein ApoB-Lipoprotein B48. Das 48 oder 46? Ich glaube 48. Gleich nochmal nachschauen. Das ist das ApoB, was wir aus der Nahrung aufnehmen. Das ist also in Form von Nahrungsbestandteilen, dass wir ja, die Fette werden ja in Chylomikronen verpackt. Und diese Verpackung hat unter anderem als Inhalt eben dieses ApoB. Und das ApoB ist auch nochmal ein eigener Risikofaktor. Und zwar nicht das ApoB 46 oder 48 aus der Nahrung, sondern das, was in der Leber produziert wird und was wir nur bei LDL finden, was wir bei Lipoprotein A finden und was wir bei Very Low Density Lipoproteinen finden, also bei dieser Fraktion der atherogenen Lipide, VLDL, IDL, LDL und Lipoprotein A. Dort finden wir auch in der Verpackung dieser Lipidhülle dieses ApoB. Und das kann man auch messen. Und da gibt es auch einen Referenzbereich, der liegt bei Frauen zwischen 60 und 141 Milligramm pro Deziliter. Und bei Männern liegt er ein bisschen höher, bei 66 bis 144 Milligramm pro Deziliter. Kann man messen im Serum, kostet auch nicht so wahnsinnig viel, so um die 15 Euro. Und diese Apolipoproteine beschreiben letztendlich den Proteinanteil dieser Lipoproteine, denn die Lipoproteine müssen ja in Blut löslich sein, die müssen ja schwimmen können und das werden sie eben nicht, wenn sie nicht auch in Lipide, in Apolipoproteine verpackt werden.
Jens, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Vielleicht interessiert den einen oder anderen Zuhörer jetzt oder Zuhörerin. Du sagtest eben, Lipoprotein A kann nicht durch den Lebensstil beeinflusst werden. Gibt es denn irgendwelche anderen Möglichkeiten, diesen Faktor zu beeinflussen? Weil du sagst, wenn ich ihn jetzt einmal messe, ne, jetzt messe ich den und jetzt habe ich halt über 30 Milligramm pro Deziliter, dann sieht es halt schlecht aus für mich, oder?
Naja, es ist ein wichtiger Faktor. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit und das Risiko höher ist, dass sich bei dir vermehrt Plaquebildung entwickeln kann. Aber jetzt geht es ins Detail. Jetzt werden die anderen Parameter wichtig. Und man muss im Grunde, und das ist leider eben verkürzt, wenn man sich eben nur LDL und HDL und den Ratio und Gesamtcholesterin anschaut, man muss eben das gesamte Risikoprofil sich anschauen. Man muss sich die Entzündungswerte anschauen. Man muss sich anschauen, das Körpergewicht, die Körperkomposition, ja, den Fettgehalt, den Körperfettgehalt. Und ja, im Prinzip müsste man so ein Panel entwickeln, ja, wo man also verschiedenste Risikofaktoren nicht gegeneinander, sondern untereinander prüft, um dann daraus einen entsprechenden Risikomarker oder ein Risikoprofil zu ermitteln. Also ist das LPA hoch, habe ich genetisch bedingt eine höhere Wahrscheinlichkeit, die ich dann aber wiederum durch die Beeinflussung der anderen Parameter, Lebensstilfaktoren, nicht rauchen, kein Übergewicht, kein hohes Körperfett, keine Fettleber, keine hohen Insulinspiegel. Also da kommen wir auf ganz, ganz viele Themen. Ja, Rauchen im Übrigen ist vielleicht der größte Einflussfaktor überhaupt. Neben der familiären Hypercholesterinämie, ja, also der genetisch bedingt erhöhte Cholesterinspiegel, der dann natürlich behandelt werden muss. Das ist keine Frage. Da helfen dann entsprechend Statine oder andere Maßnahmen, Apheresen etc., um diese Lipide dort rauszuholen, weil die LDLs sind ja letztendlich die in dieser entzündeten Intima, also in diesem Teil der Gefäße, der Gefäßzellen sich letztendlich festsetzen können. Und das HDL ist sozusagen unser Staubsauger. Ja, das HDL holt das da wieder raus und befreit sozusagen die Arterienwände von diesen Verplackungen. Wenn also der HDL-Wert sehr niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eben mehr Plaquebildung entstehen kann. Auf der anderen Seite ist der HDL-Wert sehr hoch, heißt das nicht zwingend, dass das besonders gut ist. Warum? Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Müllabfuhr. Ja, HDL ist so etwas wie die Müllabfuhr, die praktisch Überschüssiges zur Leber wieder zurücktransportiert. Und wenn wir jetzt in Köln auf der Aachener Straße plötzlich morgens um 7 ganz, ganz viele Mülltransporter haben, ja, und ich sage mal, am Stadion fällt eine Ampel aus oder dort wird eine Straße gesperrt, besser gesagt, ja, dann stauen sich diese ganzen Mülltransporter plötzlich vor der Leber. Und das ist wiederum auch nicht besonders günstig. Ja, ja. Also sowohl zu hoch als auch zu niedrig ist in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf die Mortalität durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht wirklich förderlich.
Ja, super. Also Jens, nochmal vielen Dank dafür, dass du das nochmal recherchiert hast und nochmal rausgesucht hast. Ich denke, das war ganz wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, quasi so im Nachklapp, einfach, dass wir das noch ergänzt haben. Und dass es halt wichtig ist, auch diese Faktoren mit in die Gesamtbetrachtung, in die Gesamtrisikobetrachtung für Cholesterin mit einzubeziehen. Vielen Dank an euch da draußen. Das soll's für diesen kleinen Nachklapp gewesen sein. Wir haben mal ein bisschen drauf geguckt auf die Entwicklung der Aufklärung der Corona-Zeit und auch noch mal hier ein bisschen in die Cholesterinwerte reingeschaut. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Jens, auch an dich. Vielen, vielen Dank wieder für die Expertise. Und wie immer, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.